uns in unserer Gemeinde mit dem Timotheusbriefen beschäftigen, weil diese, wie wir schon gesehen haben und auch noch sehen werden, eine wichtige Grundlage für die Gemeinde geben. Das Beschäftigen mit diesem Brief hat meiner Meinung nach auch schon positive Auswirkungen in unserer Gemeinde gezeigt. Ich will euch ein Beispiel dafür nennen. Wir haben zwei Predigten gehört, wo es explizit um das Gebet in der Gemeinde geht, vor allem auch das Gebet der Männer. Und über eine sehr lange Zeit war unser Gebetskreis eher sporadisch besucht oder spärlich besucht. Das waren zwei oder drei, die sich relativ regelmäßig getroffen haben zum Gebet. Aber seit ein paar Wochen, und das ist schön zu sehen, sind es deutlich mehr, die sich am Gemeindegebet beteiligen. Es ist auch schön, dass unser Jugend mit zum Gemeindegebet kommt. Und am Montag vor zwei Wochen war es sogar 9 Beter da. Das ist echt für mich erfreulich und zeigt mir auch, dass wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir es an uns ranlassen, geschieht Veränderung. Und das Gebet selbst bewegt wieder Gottes Arm. Also ich ermutige euch auf die Texte, auf die Predigten, die gehalten werden, einzulassen. Uns Älteste bewegt der Timotheusbrief auch sehr und wir sind sehr gespannt, was Gott in diesem Brief noch alles an uns und an unserer Gemeinde tut. Als ich mich mit den Versen für diese heutige Predigt auseinandergesetzt habe, dachte ich am Anfang, dass ich auf jeden Fall noch einen Teil vom Kapitel 4 dazu nehmen muss, weil es sind ja nur 3 Verse. Aber mit dem Beschäftigen von den 3 Versen hat sich relativ schnell herausgestellt, ich muss froh sein, wenn ich in der Stunde fertig bin. Also, doch nun endlich zum Text. Lass uns gemeinsam lesen. 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Die 3 Verse, die am Ende von Kapitel 3 stehen, und auch die nächsten 5 Verse, die in Kapitel 4 stehen, sind mir vorgekommen wie so ein kleiner Bruch zu den vorhergehenden Versen und zu den vorhergehenden Kapiteln. Es handelt sich, so wie uns der Matthias vor einer ganzen Weile an der ersten Predigt über das Thema Timotheusbrief gehalten hat, ja, um einen recht persönlichen Brief von Paulus an Timotheus, dessen Kind im Glauben, also Timotheus ist das Kind im Glauben von Paulus. Und es ist ein recht persönlicher Brief. Und jetzt am Ende von Kapitel 3 schreibt Paulus den Grund, warum er diesen Brief schreibt. Als ich mir das so durch den Kopf gehen ließ, hätte ich diese Stelle, die wir heute lesen, eigentlich eher am Anfang des Briefes erwartet. Warum schreibt Paulus diesen Brief? Und ich habe so spaßeshalber darüber nachgedacht, wahrscheinlich hatte es der Paulus eilig, hatte den Brief schnell einem Boten gegeben, dabei sind die Blätter runtergefallen und beim hastigen Zusammenlesen haben sie falsch sortiert. Also stehen die Verse jetzt an der Stelle, wo wir sie jetzt gerade lesen. Nein, das glaube ich natürlich nicht. Ich glaube, dass Paulus die ganz bewusst an die Stelle gesetzt hat. Um nochmal ganz deutlich zu machen, wie wichtig die Themen, die er vorher an Timotheus weitergegeben hat, also ich hole jetzt mal nochmal kurz raus, das Gebet, Umgang, das Lehren in der Gemeinde, das Ältestenamt und das Apostelamt, ich denke, diese Dinge die Paulus für so wichtig hält, damit eine gute Struktur in der Gemeinde entsteht und somit die Gemeinschaft, die Voraussetzung geschaffen wird, dass die Gemeinschaft und die Gemeinde wachsen kann. Doch nun zum Vers 14, wir wollen mal detaillierter einsteigen. Da steht, dies schreibe ich in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Paulus schreibt hier, dass er wirklich Hoffnung hat, bald zu Timotheus nach Ephesus kommen zu können. Die Themen, die er eben Timotheus weitergeben will, sind für Paulus so wichtig, dass er am liebsten vor Ort wäre, um alles nochmal ganz genau zu erklären, damit er sich sicher sein kann, dass die Gemeinde und Timotheus auch alles richtig verstehen. Aber, wie wir im Folgenden lesen können, er ist sich nicht sicher, ob er es überhaupt schafft. Und deshalb packt er all diese wichtigen Themen in seinen Brief. Er will, dass Timotheus die Gemeinde auf ein sicheres Fundament stellt. Er will, dass sie nach dem Willen Gottes wandeln. Ein Teil der Lehre, die Paulus weitergeben möchte, haben wir in den vorhergegangenen Predigten ja schon gehört. Und in den folgenden Predigten geht diese Lehre noch weiter. Und in Vers 15 schreibt er dann, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wie man wandeln soll im Hause Gottes. Paulus benutzt hier den Begriff Haus Gottes. Und Haus Gottes ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Man kann Haus Gottes aber auf zwei Arten verstehen. Einmal das Gebäude, der Tempel, die Synagoge, wir würden sagen die Kirchen, Gemeinderäume, das Haus Gottes. Und wenn wir das Bild verwenden für das Haus Gottes, dann soll das ein abgesonderter Ort darstellen, ein Ort, wo man zur Besinnung kommt, in einen geschützten Bereich, wo wir unseren Glauben leben können, wo wir auf Geschwister treffen. Also dieses Gebäude. Hier können wir uns fallen lassen und haben ein Zuhause, sind geschützt auch vor äußerlichen Einflüssen. Wenn man es aufs Gebäude sieht, das Dach gibt uns Schutz vor Regen und die Mauern geben uns Schutz vor Wind. So schützt, in Anführungszeichen, das Gebäude, das Haus Gottes, uns vor äußeren Einflüssen. Aber man kann auf der anderen Seite das Haus Gottes auch als Familie, als Bibel, als Sippe genannt werden. Das sehen wir auch, wenn wir uns zum Beispiel die Bibelstelle von Josua 24, Vers 15 anschauen. Da steht, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus. Das heißt, die ganze, also alles, was zu meinem Haus gehört, das waren, bei uns sind es ja, die Eltern, die Kinder, vielleicht noch die Oma, wenn mehrere Generationen in einem Haus wohnen. Aber in dem zur biblischen Zeit war das noch viel weiter gefasst. Zu meinem Haus, da haben die damaligen Sklaven gehört, die vielleicht zum Haus gehört haben, die Knechte, die Mägde, alles, was um einem rum zu der Familie gehört hat. Also, und wenn man diese Stelle sieht, dann ist es auch ein gutes Bild für die Gemeinde. Familie, sprich Gemeinde. In Apostelgeschichte 11, Vers 14 bis 13 steht, das ist die Geschichte vom Hauptmann Cornelius, als er gläubig wurde, und er brachte uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Also auch da wieder das Bild, weiter noch als nur er und seine Ängsten, sondern das ganze Haus, alles was zu dem Gefolge von dem Hauptmann Cornelius ging, gehört. Und mit Wandeln im Hause Gottes meint Paulus nicht, wie man sich im Haus Gottes bewegen soll. Nicht diese Regeln wie, man im Hause Gottes soll man die Schuhe ausziehen, man soll langsam gehen, man soll nicht schreien und so weiter. Nein, er beschreibt in unserem Brief, wie man sich in der Familie Gottes, in der Gemeinde verhalten soll und welche Regeln gelten. Es geht hier um Vers 15, also um die Familie Gottes. Denn wir alle sind seit unserer Wiedergeburt Kinder des lebendigen Gottes geworden. Wir sind also Brüder und Schwestern im Glauben. Und deshalb habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht, gibt es Parallelen zwischen einer normalen Familie, natürlichen Familie und der geistlichen Familie? Und das möchte ich jetzt einfach euch mal kurz so gegenüberhalten. Es gibt auf der linken Seite die natürliche Familie und rechts die geistliche Familie. In einer normalen, gesunden Familie entsteht neues Leben. Aus Liebe, wenn Mann und Frau ein Fleisch werden, entsteht ein Kind, neues Leben. So hat es Gott vorgesehen, auch wenn in unserer Gesellschaft andere Vorstellungen über Familie gelebt werden. Aber das war der Plan von Gott. Und wenn wir also in der Familie entsteht neues Leben. Das ist der Ort, den Gott dafür bestimmt hat. In der Gemeinde entsteht neues geistliches Leben. Wenn Menschen die gute Nachricht hören, die rettete Botschaft verkündet bekommen, sie annehmen und durch die Wiedergeburt Teil der Familie werden. Also in der Gemeinde entsteht geistliches Leben. Aber es gibt noch mehr Parallelen. In einer gesunden Familie wachsen die Kinder in einer geschützten Umgebung auf. Sie werden größer, bekommen die Regeln erklärt und übernehmen nach und nach immer mehr Verantwortung und Aufgaben. Auch in der Gemeinde entsteht geistliches Wachstum. Die Kinder im Glauben werden aufgenommen, sie werden gelehrt, sie werden gefördert, sodass sie im Glauben reifen und wachsen können und nach auch Dienste übernehmen können. In der Familie werden Kinder unterwiesen, dort findet die Erziehung statt. Die Eltern haben die Aufgabe, die Kinder zu erziehen. Und es ist unerlässlich, dass die Kinder die Regeln kennenlernen, dass sie Grenzen kennenlernen und nach zu Persönlichkeiten heranwachsen. Auch in der Gemeinde ist es so. In der Gemeinde ist es wichtig, dass es eine gesunde Lehre gibt und dass die Ältesten und Diakone, aber auch Väter und Mütter im Glauben die geistlichen Kinder und Jugendlichen fordern und fördern, damit aus ihnen reife Christen werden. Die Erziehung allerdings, die Aufgabe der Erziehung ist in der Gemeinde hauptsächlich der Heilige Geist verantwortlich. Er ist es, der Dinge anspricht, der die Gläubigen, auch uns darauf hinweist, wo er gerne etwas verändern möchte, damit wir Jesus ähnlicher werden. Die Gemeinde hat die Aufgabe, zu ermutigen, zu ermahnen und zu tragen. Wir können uns unsere Geschwister in einer natürlichen Familie nicht aussuchen. Auch die Eltern können wir uns nicht aussuchen. Aber wir müssen lernen, miteinander umzugehen, müssen lernen, uns zu lieben. In einer gesunden Familie unterstützt man sich gegenseitig. So ist es auch in der Gemeinde. Dass unsere Geschwister können wir uns nicht aussuchen. Es kommen Leute in die Gemeinde oder es kommen Leute zum Glauben, mit denen die würden wir uns vielleicht als Freunde nicht aussuchen, aber in der Gemeinde sind sie unsere Geschwister. Wir müssen lernen, uns gegenseitig zu lieben, uns gegenseitig anzunehmen, ja sogar, Jesus sagt, sogar höher zu achten als uns selbst. Und wir sollen ihnen dienen. So. In der Familie, in der natürlichen Familie, übernimmt man Verantwortung füreinander. Man hilft sich gegenseitig. Die Eltern übernehmen Verantwortung für die Kinder. Und die älteren Kinder übernehmen im gewissen Rahmen auch schon mal Verantwortung für die kleineren Kinder. Aber es ist wichtig, dass wir füreinander in einer gesunden Familie Verantwortung übernehmen. Und so ist es auch in der Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, dann die Ältesten, dann die Diakone. Das haben wir in den letzten Predigten ganz genau uns angeschaut. Aber auch in der Gemeinde übernehmen wir gegenseitig Verantwortung füreinander. Versuchen uns zu stärken, wir versuchen uns zu tragen und versuchen uns zu helfen. So gut es geht mit unseren Möglichkeiten. In der natürlichen Familie, gerade auch in einer Ehe oder in der Erziehung, passieren Verletzungen, Enttäuschungen und ja, manchmal so tiefe Verletzungen, dass die Ehe auseinanderbricht oder auseinanderzubrechen droht. Aber wir müssen lernen, uns gegenseitig zu achten, uns zu vergeben, damit die Familie intakt bleiben kann. Und das ist auch was wir als Eltern unseren Kindern zeigen müssen, wie wir mit Konflikten umgehen, damit sie selbst lernen, mit Konflikten umzugehen. Und so ist es auch in der Gemeinde, weil wir Geschwister sind, gibt es dennoch, oder gerade weil wir Geschwister sind, gibt es Missverständnisse, es gibt auch Streit. Und der Grund ist darin, weil wir alle noch nicht Jesus ähnlich genug geworden sind. Wir haben alle noch unsere Defizite. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder Schuld bekennen und uns gegenseitig vergeben. Soweit das kleine Bild über die Gemeinde, aber es gibt mit Sicherheit noch viel mehr Parallelen zu dem Bild. Parallel zu dem Bild, aber ich denke, ihr versteht, es gibt eine ganz enge Beziehung oder einen Vergleich zwischen der natürlichen Familie und der Familie Gottes. Deshalb ist es Paulus auch so wichtig gewesen, dass er sagt, wenn einer ein Ältestenamt anstrebt, dass er seinem Haus gut vorsteht, weil das das kleinere Bild von der Gemeinde ist. Okay. Und es ist ganz wichtig, dass wir lernen, eben diese Ordnungen, die Gott und Paulus für die Gemeinde gibt, dass wir die halten, uns daran orientieren und dann die Verantwortungen wahrnehmen. Aber in der Haltung, die der Verantwortung entspricht. Das hat uns Simon ganz deutlich in seiner Predigt vor ein paar Wochen vor Augen gehalten, wo es ums Lehren geht. Es gehört zu einer Aufgabe auch immer eine Haltung. Das Gewaltige aber ist, dass wir nicht nur Geschwister in unserer Gemeinde sind, also wir alle untereinander, sondern wir sind auch Geschwister der weltweiten Gemeinde von Jesus. Wir waren, so wie ich vorhin schon gesagt habe, wir waren am letzten Wochenende in der Gemeinde, wo Annas künftige Schwiegereltern hingehen. Und wir haben uns sofort heimisch gefühlt. Wir haben uns sofort zu Hause gefühlt. Es war wie, ich gehe nur zu entfernten Verwandten. Echt schöne Erfahrung. Und es ist auch kein Wunder, weil auch dort alle Kinder des lebendigen Gottes sind. Wir sind Geschwister und wir dürfen dort zu Hause sein. Ja, wie gesagt, wir besuchen dort nur weite Verwandte. So, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ah, ja, und genau. Und wenn wir uns daran orientieren, dann ist es auch gut zu verstehen, dass es nicht gut ist, wenn wir versuchen, unseren Glauben alleine zu leben. Weil wir sind von Gott aus angelegt, dass wir Gemeinschaft brauchen. Wir brauchen diese Gemeinschaft in der Familie Gottes, um wachsen zu können. Wir brauchen die Gemeinschaft in der Familie Gottes, um Orientierung zu bekommen, um Vergebung zu lernen, um andere tragen zu lernen. Das hilft uns, im Glauben weiter zu wachsen. Doch unser Vers 15, wir sind immer noch dort, geht noch weiter. Da steht, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wow. Wenn wir den Teil der Gemeinde, wir sind Teil der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und woran erkennen wir, dass Gott lebt? Wisst ihr, woran wir erkennen, dass Gott lebt? Hat einer eine Idee? Er redet. Solange wir Menschen leben, reden sie. Und genauso ist es mit Gott. Wir wissen, dass wir einen lebendigen Gott haben, weil er zu uns redet. Wenn einmal ein Mensch gestorben ist, dann ist er still, redet nicht mehr. Ja, wir haben einen lebendigen Gott, der ist und war und immer sein wird. Gott kann nicht sterben. Und dieser Gott redet mit uns in seinem Wort, in der Stille, in Liedern, im Gebet und so weiter. Auch durch Geschwister. Paulus setzt aber noch einen drauf. Er sagt und bezeugt, dass die Gemeinde der Pfeiler, die Grundfeste und die Wahrheit ist. Was für eine gewaltige Aussage für die Gemeinde. Ja, wir sind Grundfeste und Säule. Hier steht nicht, dass wir es einmal sein werden. Nein, es steht, die Gemeinde ist. Warum ist die Gemeinde Grundfeste? Weil sie auf Jesus selbst gegründet ist. Er sagt in seinem Wort, in Johannes 14, Vers 16, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Und im Psalm 118 schreibt er, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Er selbst, er Jesus, ist der Grundstein, auf den die Gemeinde gegründet ist. Also die Gemeinde ist gegründet auf den Grundstein, auf die Wahrheit, auf Jesus selbst. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir sein Wort bewahren, dass wir uns auf sein Wort stellen, auf das Fundament, das Jesus selbst ist und dass wir seine Ordnungen halten. Das ist der Grund dafür, warum Paulus den Brief geschrieben hat. Und ich bin froh, dass wir in der Calvary Chapel oder in der Calvary Bewegung sein Wort Vers für Vers behandeln und somit alle Wörter, alle Verse eines Textes behandeln. Aber lasst uns weitergehen zum Vers 16. Auch ein gewaltiger Vers. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist wirklich ein zentraler Vers in der Bibel. Ich kenne keine so kurze und so allumfassende Bibelstelle, die das Erlösungswerk von Jesus ausdrückt. Lass uns deshalb diesen Vers ganz genau anschauen. Paulus schreibt hier vom anerkannt großen Geheimnis der Gottesfurcht. Die Gottesfurcht, da gibt es an der Stelle gibt's ein griechisches Wort, das heißt Eusebia. Und das, was hier geschrieben steht, kann mit wahrhaftig anbeten übersetzt werden. Auch in diesem Begriff steht wieder die Wahrheit. Wir stehen in Gefahr, alles Mögliche anzubeten, wenn wir nicht die Wahrheit anbeten, wenn wir nicht Jesus Christus anbeten. Was beten wir dann an? Götzen. Wenn wir nicht wahrhaftig anbeten, sind wir Heuchler. Es war für mich ganz krass, dieses griechische Wort so zu lesen. Ich hätte das, wenn ich das nicht gefunden hätte, anders vielleicht auch ausgelegt. Das griechische Wort kann aber auch mit Frömmigkeit, Gottesfurcht und Gottseligkeit wiedergegeben werden. Und Luther hat es in seiner alten Übersetzung mit Gottseligkeit übersetzt. Und ich habe in einem Bibellexikon eine gute Erklärung für Gottseligkeit gefunden. Die möchte ich euch jetzt einfach weitergeben. Gottseligkeit ist die ehrfurchtsvolle, verehrende Hingabe an Gott und beinhaltet auch, Gott in alles einzubeziehen und in ihm unsere volle Zufriedenheit zu finden. Also, Gottseligkeit heißt, in Gott ehrfurchtsvoll zu begegnen, ihn zu verehren, hingeben in Verehrung, und es beinhaltet auch alles, was unser Leben ausmacht, mit einzubeziehen. So, und jetzt der Umkehrschluss. Es ist eine super Erklärung, was Gottesfurcht oder Gottseligkeit ist, aber wir müssen aufpassen. Woher beziehen wir unsere Zufriedenheit oder Anerkennung? Wenn wir andere Dinge als Jesus Christus oder Gott, wenn es andere Dinge als Jesus Christus oder Gott sind, die uns zufrieden machen oder wo wir unsere Anerkennung suchen, beten wir Götzen an. Und das Bild von Gott selig oder Gottes Furcht, das war für mich so groß, und das steht ja auch in dem Vers, dass es ein großes Geheimnis ist. Weil nur als wiedergeborener Christ, durch den Heiligen Geist geleitet, gottselig, hingegeben, lebend, ihn anerkennend und in ihm die volle Zufriedenheit finden. Das bedeutet Gottesfurcht oder Gottseligkeit. Wenn unsere Seele selig ist, also zufrieden ist, allumfassend, vor Gott. Was ein gewaltiger Text. Aber wir sind noch erst im ersten Teil von unserem Text, also von unserem Vers 16. Deshalb lasst uns mal noch genauer reinschauen auf die folgenden Aussagen, die Paulus dazu macht. Gott offenbart worden im Fleisch. Jesus Christus war vollkommen Mensch, als er auf die Erde kam. Aber er war auch vollkommen Gott. Nur als Mensch war er ohne Sünde. Und weil er ohne Sünde war, konnte er sterben. Also weil er Mensch war, konnte er sterben. Für Gott wäre es unmöglich zu sterben. Gott kann nicht sterben. Aber weil er sündlos war, hat er stellvertretend unsere Schuld auf sich nehmen können. Er war vollkommen Mensch, hat alles durchgelitten, was auch Menschen durchleiden, noch viel mehr, und hat unsere Schuld getragen. Nächste Aussage, gerechtfertigt im Geist. Ja, weil er sündlos war, wurde er als gerecht erachtet und durch den Heiligen Geist auferweckt. Als er am dritten Tag auferstanden ist, er ist am dritten Tag auferstanden, weil er durch Gott gerechtfertigt wurde. Und dadurch werden wir auch auferstehen. Jetzt kommt ein spannender Teil. Gesehen von den Engeln. Die Kreuzigung von Jesus Christus am Kreuz wurde nicht nur von den Menschen auf Golgatha gesehen, sondern auch von der unsichtbaren Welt. Auf der einen Seite, als Jesus sprach, es ist vollbracht, da freuten sich auf der einen Seite die Engel Gottes über den Sieg, den Jesus erfüllt hat, über Sünde und Tod. Da war ein Fest im Himmel. Auf der anderen Seite sahen es aber auch die Dämonen, die gefallenen Engel Satans. Auch sie erlebten einen Sieg, aber dieser Sieg war für sie die größte Niederlage, die sie jemals erleben würden oder erleben mussten. Sie sind für ein und allemal besiegt, sie haben keine Macht mehr. Letzten Sonntag war hier Taufe, und auch die Taufe ist ein kleines Bild für dieses Erlösungswerk am Kreuz. In der Taufe bekennen wir, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Und die Taufe, das Untertauchen im Becken, spiegelt: Ich muss sterben und werde auferweckt durch Jesus Christus. Auch das wird gesehen von der Gemeinde, die vor Ort ist, aber auch von der unsichtbaren Welt. Die Engel Gottes freuen sich bei der Taufe über das Zeugnis, dass ein Mensch auf Erden bekennt: Ich gehöre jetzt zur Familie Gottes und ich gehöre zum Königreich von Jesus. Aber auch Satan und seine Dämonen müssen begreifen, dass sie auf diese Person keine Anrechte mehr haben. Es ist ein Zeugnis vor der Welt und der unsichtbaren Welt. Ich gehe weiter in unserem Text. Verkündigt unter den Heiden. Wir Christen, von den ersten Christen bis heute, ist es die Aufgabe von den Nachfolgern von Jesus, diesen Sieg, das Erlösungswerk, von dem wir gerade eben gelesen haben oder gehört haben, von Jesus Christus, allen Menschen zu verkündigen. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Aber wir haben diese Aufgabe. Wir sollen das Evangelium, die gute Nachricht, durch Predigt, durch Zeugnisse, durch Lieder oder durch alle möglichen Medien, wie auch immer, weitersagen und den Menschen bezeugen, was Jesus Christus für uns ist und dass er der Erlöser für sie ist. Das sollen wir bezeugen. Und deshalb hat er auch am Ende vom Matthäus-Evangelium und im Markus-Evangelium diesen Missionsbefehl gesetzt, dass wir hingehen sollen in alle Welt und diese Nachricht weitergeben, dass er den Tod besiegt hat, als er für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Und der nächste Abschnitt steht: geglaubt in der Welt. Hier steht nicht geglaubt von der Welt, Wenn steht, geglaubt von der Welt, würde es bedeuten, dass alle gläubig werden. Aber hier steht, geglaubt in der Welt. Das heißt, es sind nur einige, die am Glauben festhalten. Es sind diejenigen, die seiner Einladung Folge leisten. Echter Glaube ist mehr als an Gott zu glauben. Es geht um das komplette Erlösungswerk. Wenn wir an die oben erwähnte Erlösung durch Jesus glauben, unsere Schuld bei ihm ablegen und das Geschenk der Erlösung annehmen, dann ist es der erste Schritt zur Gottseligkeit. Der letzte Abschnitt, auch nochmal spannend, aufgenommen in die Herrlichkeit. Auch diesen Teil kann man in zwei Aspekte untergliedern. Zum einen, dass Jesus bei seiner Auferstehung aufgenommen wurde in die Herrlichkeit. Das heißt, in die Herrlichkeit bei Gott. Man kann es aber auch so sehen, dass er in Herrlichkeit aufgenommen wurde. Das heißt, er wurde, als er in den Himmel aufgenommen wurde, verherrlicht. Und in einem Abschnitt steht, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt, dass er seine rechte Hand ist und dass ihm gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dadurch haben wir in Jesus einen Hohepriester, den Fürsprecher und den König für uns. Ich will noch kurz auf die drei Ämter eingehen. Hohepriester. Der Hohepriester war im Alten Testament dafür verantwortlich, dass derjenige, der einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte. Dazu waren jede Menge Reinigungsvorschriften und genaue Einhaltungen von Regeln erforderlich. Er durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen. Aber durch Jesus, unseren Hohepriester, ist der Vorhang am Kreuz zerrissen, als er ausgesprochen hat, es ist vollbracht. Der Weg ist frei. Jesus als Hohepriester hat den Weg für uns ins Allerheiligste freigemacht. Und nicht nur einmal im Jahr, sondern immer. Wir können immer direkten Zugang haben zu unserem lebendigen Gott. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Der Fürsprecher. Solange wir noch nicht bei Jesus im Himmel sind, machen wir Fehler. Es passiert leider immer wieder, dass wir manchmal bewusst oder unbewusst sündigen. Wir sind nicht perfekt. Dann kommt Satan, der Ankläger vor Gott, und sagt, deine Leute sind ja auch nicht besser als meine. Du musst sie verurteilen. Du behandelst die anders wie wir. In dem Moment tritt Jesus als unser Fürsprecher vor Gott und sagt, sie gehören mir. Ich habe für ihre Schuld am Kreuz bezahlt. Satan hat kein Anrecht. Die Sünde ist vertilgt. Jesus als Fürsprecher. Aber wir haben im Himmel auch Jesus als König. Wir dürfen Bürger und Untertanen in seinem Königreich sein. Er ist der König über alle Könige, ist der Herr über alle Herren. Und wenn er wiederkommt, dann kommt er nicht als kleines Kind, sondern als Macht und Herrlichkeit und wird sein Friedensreich aufrichten. Aber mehr noch, wir gehören jetzt schon zu seinem Königreich. Jesus ist unser König. Er ist unser Herrscher. Was für gewaltige Aussage in nur dem einen Vers, aber auch in den vorhergehenden drei. Deshalb will ich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir sind seit unserer Wiedergeburt Teil von Gottes Gemeinde vor Ort und der weltweiten Gemeinde. Die Gemeinde ist die Grundfeste und die Wahrheit, weil Jesus selbst die Wahrheit und der Eckstein ist, auf den die Gemeinde gegründet ist. Jesus fordert uns heraus, die Wahrheiten, und auch Paulus macht es, die Wahrheiten von Gottes Wort zu verkünden und zu bewahren. Paulus und uns als Älteste ist es wichtig, dass wir in der Gemeinde die Ordnungen halten, die Gott vorgegeben hat. Denn sie sind wichtig, damit die Gemeinde funktioniert und wachsen kann. Das Erlösungswerk von Jesus ist allumfassend. Er ist Hohepriester, er ist der Fürsprecher und er ist König. Und das Evangelium ist die beste Nachricht, die es gibt. Aber es ist unsere Aufgabe, dass die Nachricht in die Welt getragen wird. Und damit möchte ich schließen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir für dein Wort. Vater, ich danke dir, dass wir solche Abschnitte in der Bibel haben, die ganz deutlich zeigen, wie groß das Erlösungswerk von deinem Sohn Jesus Christus ist. Aber auch die Aufgabe und das Ziel, was du damit erreichen willst. Du willst, dass alle gerettet werden. Aber es passiert nur, wenn wir rausgehen. So bitte ich dich einfach, dass du uns das ganz neu vor Augen führst, welches gewaltiges Werk, das du getan hast und was du hier für Ordnungen in der Gemeinde, für die Gemeinde hast. Ich lobe und preise dich darüber und danke dir für dein Wort. Amen.